Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelli, dein Sexshop für Premium-Sextoys zu fairen Preisen.
Oh, Baby.
Egal, ob man in einer offenen Beziehung ist oder schon immer monogam war, es gibt eine Sache, vor der fast alle Menschen Angst haben. Und zwar, was ist, wenn meine Beziehungsperson sich in jemand anders verliebt? Oder wenn ich mich in jemand anderen verliebe? Ist es dann vorbei? Und wenn nein, findet man nach so einem Schreck auch im Bett wieder zueinander? Und mit dieser Frage sage ich herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Dieses Mal sitzt mir gegenüber nicht nur, wie immer, der wunderbare Jasper.
Hallo.
Sondern auch mal wieder eine tolle Gästin. Und zwar ist das die wunderbare Lea Holz-Fortner. Manche von euch kennen sie vielleicht auch als sexcoach.berlin. Das ist der Name, unter dem sie auf Instagram zu finden ist. Lea, schön, dass du da bist.
Ella, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Lea, wir freuen uns ganz besonders, dass du uns hier heute zu diesem Thema bereicherst, denn wie Ella schon angeteasert hat, geht es heute um das Fremdverlieben. Besser gesagt, um die Frage, ab wann es wirklich gefährlich wird, wie man mit dieser Situation umgeht und natürlich, denn wir sind ja auch immer noch ein Sex-Podcast, wie man seine Lust und sexuelle Vertrautheit wieder zurückgewinnt.
Ja, und ich glaube, da gibt es kaum eine bessere Ansprechpartnerin als dich. Du bist ja Sexcoach, Sexologin. Du hast auch deinen eigenen Podcast mit echten Live-Coachings, was ich extrem spannend finde. Habe ich schon mal eine reingehört, dachte ich, und habe sie mir dann ganz bis zum Ende gehört, mich nebenbei noch geschminkt, fertig gemacht, weil ich muss sagen, das ist einfach wirklich super unterhaltsam. Das ist ja ähnlich, Jasper, wie unser Quickie, den wir eigentlich immer machen. Nur, dass du es wirklich, ja genau, live mit der Person machst, die die Frage stellt. Den Podcast Berlin Intim, den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Und Lea, du machst vieles, vieles mehr. Vielleicht magst du dich der Oh Baby Crew einmal kurz vorstellen und sagen, welche Themen dir besonders wichtig sind und warum das so ist.
Sehr schön. Ja, also ich bin klinische Sexologin und habe hier in Berlin eine Praxis. Ich helfe vor allem Menschen mit Vulva, aber auch Paaren und Polykülen und bin spezialisiert auf Orgasmus- und Libido-Herausforderungen. Und ich habe nach meinem Psychologie- und Sexologiestudium eben ganz bewusst dieses Sex-Coaching für mich als Methode mir ausgesucht und arbeite da, also so klassischerweise kommen zu mir Menschen, wie gesagt, entweder in Berlin oder wenn sie woanders sind, und dann eben online mit Themen wie, ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt oder ich, was tatsächlich viel häufiger ist, ich kann super toll alleine kommen, aber sobald ein Partner oder eine Partnerin dabei ist, klappt das alles nicht mehr. Oder es sind Paare, die die Lust am Sex verloren haben, unterschiedliche Fantasien haben. Oder eben auch euer Thema, bei denen Betrug oder Fremdgehen tatsächlich einfach eine Rolle gespielt hat. Und genau, da unterstütze ich. Und das Gleiche mache ich, wie du gesagt hast, eben tatsächlich auch in meinem Podcast mit bekannten Gesichtern aus Reality und so ein bisschen Aktivismus. Und da kann man tatsächlich, wenn man sich so gar nicht vorstellen kann, was Sexcoaching eigentlich ist, einfach mal zuhören. Man kann Mäuschen spielen, man kann dabei sein, wie jemand anders gecoacht wird, gesexcoacht wird. Und ich finde es süß, was du gesagt hast. Ja, die Hoffnung ist, dass man so ein bisschen, dass beim Hören dieses Podcasts ankommt, hey, wir haben alle diese Themen, ich bin damit nicht allein, und man vielleicht auch sein eigenes Problem in diesen Folgen irgendwo sieht und ja, so ein paar Tipps dann da auch mitnehmen darf.
Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es besonders interessant, die Folge, die ich mir jetzt heute angehört habe, die auch noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, das dürfte aktuell einer der drei neuesten sein, die bei dir auf dem Kanal sind. Da ging es um das Thema Eifersucht. Und ich muss sagen, Eifersucht und Fremdverlieben, das ist ja auch nah beieinander. Ich glaube, Eifersucht kennt jeder, ob in einer Beziehung oder auch in anderen Bereichen des Lebens. Und eine Eifersucht kann ja zum Beispiel auch dadurch zu Tage kommen, dass die andere Person innerhalb einer, wir gehen jetzt mal primär von einer monogamen Beziehung aus, weil tatsächlich in der Umfrage sich ergeben hat, dass die meisten Erfahrungen, die da so kamen, mit sich fremdverlieben, aus monogamen Beziehungen kamen. Und
wobei, wenn ich so ein bisschen dazwischenkrätschen darf, es ist schon wirklich auch ein Thema, das in anderen Beziehungsformen vorkommt. Also gerade auch das Thema Eifersucht, das ist jetzt im Podcast angesprochen, das war Eifersucht, das in einer langjährigen, nicht monogamen Beziehung in einer offenen Beziehung tatsächlich aufgekommen ist. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich, weil gerade das Thema Fremdgehen oder sich fremd verlieben eben oft auf den Dingen steht, die man vielleicht nicht machen sollte, auch in offenen Beziehungen. Vielleicht die Regeln, die man sich selber gesetzt hat. Und genau deswegen wird es aber manchmal spannend und vielleicht deswegen auch so ein bisschen reizvoll. Und das ist was, was, egal welche Beziehungsform da ist, tatsächlich sehr, sehr oft vorkommt auch.
Total. Ich muss sagen, da habe ich mich direkt auch nämlich gesehen gefühlt. Ich bin, also wir reden ja auch viel über unsere eigenen Erfahrungen. Mhm. Ich bin auch in einer offenen Beziehung. Jasper ist auch in verschiedenen Beziehungsformen immer mal wieder eher offen unterwegs, wenn ich das so sagen kann.
Ja.
Korrigiere mich, if I'm wrong. Nee, genau. Und ich bin nämlich auch auf dieses Thema gekommen, weil ich auch innerhalb meiner offenen Beziehung in letzter Zeit mit dem Thema, die andere Person hat einen Crush und plötzlich ist da eine Eifersucht, die vorher gar nicht da war. Mhm. Damit hatte ich auch zu tun. Und da hat mich dann eben interessiert, okay, wie geht das denn den anderen? Wie geht das auch Leuten, die vielleicht nicht in einer offenen Beziehung sind, wo ja eigentlich ja vielleicht die Hemmschwelle noch höher ist? Und da ist total interessant. Da haben wir natürlich eine Umfrage mal wieder gemacht mit unserer wunderbaren Community, die immer fleißig dabei mitmacht. Mhm. Und zwar hat sich da ergeben, dass 40% unserer Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal innerhalb einer Beziehung ein bisschen verknallt waren in jemand anderen. Und 30% geben sogar an, mal richtig verknallt gewesen zu sein. Also sich richtig in wen anders verliebt zu haben.
Was interessant ist, ist, dass 65% von allen Leuten, die an der Umfrage teilgenommen haben, angegeben haben, dass sie es für sich behalten haben. Und ich finde, daran sieht man so ein bisschen, das ist ein Thema, das ist schambehaftet und man fühlt sich irgendwie, als würde man gerade was Falsches tun und ja, als wäre das irgendwie nicht richtig.
Ja, voll. Also ich muss sagen, die Zahl hat mich echt am meisten geschockt. Ich verstehe, dass es erstmal etwas ist, womit man so für sich klarkommen muss, bevor man das so sagt. Aber ich fand es echt krass, dass einfach wirklich eine Mehrheit irgendwie das als so etwas, ein schwieriges Thema ansieht, dass sie sagen, okay, das behalte ich eher für mich. Oder vielleicht auch die Hoffnung haben, das geht dann einfach wieder weg. Mhm. Viele sind nämlich auch der Meinung gewesen, dass da haben wir noch so ein offenes Frageumfeld gemacht, wo man Sachen reinschreiben konnte. Da haben auch Leute geschrieben, dass man eben ja auch trotz einer Fremdverliebtheit treu bleiben kann und die Beziehung weiterführen kann. Mhm. Und da ist jetzt meine Theorie, womit wir...
jetzt bin ich gespannt.
Womit wir jetzt in diese Folge starten, ist meine Theorie, dass das ja dann oft mit Schuldgefühlen, mit Vertrauensverlust und auch vielleicht mit einem Verlust von der Lust, von der Libido, dass es mit all sowas einhergeht. Und ich möchte jetzt wissen, wie man mit sowas umgehen kann. Und da wäre meine erste Frage, weil das ist natürlich ein großes Thema, vielleicht erstmal eine Grenze abstecken. Lea, was würdest du sagen, ab wann ist ein Crush innerhalb von einer monogamen Beziehung gefährlich?
Ich finde es ganz spannend, dass du so nach einer Definition von mir fragst. Und ich glaube, wir würden uns das alle wünschen, dass es da irgendwie so ein Regelwerk gibt, an das wir uns dann alle halten können und irgendwie so eine Moralinstanz, die dann auch wirklich hilft. Die Wahrheit ist aber, dass man auch in einer monogamen Beziehung trotzdem unterschiedliche Ansichten über Betrug oder sozusagen eine Grenze überschreiten ist. Und das sind Dinge, die jedes Paar für sich selbst festlegt. Und für manche Paare ist es vielleicht schon Betrug oder geht das über diese Grenze hinaus, wenn man irgendwie einen Crush auf einen Star hat oder irgendwie ein Instagram-Profil zu oft liked oder sich da so ein bisschen verguckt hat. Und bei anderen würde diese Grenze vielleicht erst losgehen, wenn es wirklich vielleicht auch zu Zärtlichkeiten kommt, zu irgendeiner sexuellen Aktivität kommt oder das einfach so ein bisschen überhand nimmt, dieses Denken an diese externe Person. Also es ist wieder, man sieht so ein bisschen, das sind ganz unterschiedliche Grenzen, die jedes Paar da festsetzt. Und das ist auch das, was ich vorhin so gemeint habe. Auch in einer nicht monogamen Beziehung, gerade dieses Thema sich verlieben, steht oft so auf der roten Liste, dass man da eine Regel setzt, dass das nicht erlaubt ist. Auch da ist sozusagen wieder das Paar für sich gefragt, wie setzen wir unsere Regeln da an? Und das finde ich einfach total wichtig zu sehen, dass es wirklich ganz, ganz individuell ist, wie es sich gut anfühlt. Das Schwierige ist halt, bin ich gespannt, was ihr da so dazu sagt, vielleicht auch zu Erfahrungen, als ihr noch monogam gelebt habt, dass gerade, wenn man eine monogame Beziehung führt, man solche Fragen für sich nicht klärt. man selten diese Rahmenbedingungen definiert. Das macht man ganz oft erst, wenn man in irgendeiner Form öffnet. Und was ist für uns erlaubt in der Beziehung? Was ist Betrug? Was ist okay? Was ist nicht okay? Das macht man in der Monogamie ganz oft nicht, weil man irgendwie denkt, es gibt ja dieses eine Regelwerk. Und da ist es wirklich wichtig, einfach mal so hinzuhören und zu gucken, ob man so ein Gespräch nicht doch mal mit Partner oder Partnerin führen kann, weil doch sehr, sehr unterschiedliche Grenzen vielleicht da sind, sehr, sehr unterschiedliche Wünsche.
Absolut. Ich glaube, dass ganz viele Leute über solche Sachen nicht reden, weil man dann als Person, die das anspricht, das Gefühl hat, oh, die andere Person könnte jetzt denken, ich habe jetzt irgendwie demnächst vor, fremd zu gehen und will mal gucken, was ist noch so im Bereich des Möglichen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute blöd darauf reagieren, wenn man sagt, hey, wäre es für dich in Ordnung, wenn ich mit einer anderen Person flirte, oder wäre das in Ordnung, ich hätte Lust, das auszuprobieren. Aber ja, wie du schon sagst, es ist super wichtig, irgendwie einfach darüber zu sprechen. Würdest du denn sagen, es ist tendenziell eher ein schlechtes Zeichen oder ein Zeichen, dass es in einer Beziehung nicht mehr so gut läuft, wenn man sich fremd verliebt?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, weil es schon immer so ein bisschen daran liegt, warum vielleicht auch diese Gefühle sich plötzlich so gut anfühlen oder warum man da überhaupt nachdenkt. Ich glaube, dass man auch Verlieben nicht unbedingt immer 100% beeinflussen kann.
Klar.
Und das Spannende in solchen Momenten ist dann echt so, rauszufinden, warum finde ich das gerade so schön, dass es da jemand gibt? Warum ist dieser externe Kitzel, Nervenkitzel, diese Gefühle, warum fühlt sich das so gut an? Und gibt's vielleicht was in meiner Beziehung oder ganz generell in meinem Leben, Bedürfnisse, die da nicht so erfüllt werden, die ich mir jetzt hoffe, mit diesem externen Flirt oder mit dieser externen Person sozusagen zu erfüllen?
Mhm. Ja.
Also es ist eher so immer spannend zu gucken, okay, warum aber?
Ja, ich finde es auch total interessant. Natürlich ist es irgendwie naheliegend, immer auf die Person dann auch zu schauen, die sich, also wo das der aktive Part stattfindet. Und mit aktiv meine ich die Gefühle, die sich auf zu wem anders hinwenden.
Ja.
Und da würde mich aber interessieren, was ist eigentlich mit der Person, die ja eigentlich gar nichts an ihrer Situation ändern will und jetzt mit dieser, ja, jetzt damit konfrontiert ist und höchstwahrscheinlich verwirrt und verletzt oder auch wütend ist, da frage ich mich auch, wie viel kann man eigentlich dann der anderen Person zumuten, als Person jetzt, die sich fremd verliebt? Weil natürlich kann man sagen, ja okay, man redet drüber und vielleicht ist es sogar ein logischer Schritt, dass entweder jetzt man sagt, okay, das geht irgendwie vorüber, oder man sagt sogar, vielleicht, wie du gerade gesagt hast, ist da ein Bedürfnis da und vielleicht sollte man ja sich mal probemäßig öffnen oder so. Ja, und da wäre für mich die Frage, wie viel kann man dann eigentlich der anderen Person, die das ja eigentlich nicht aktiv will, zumuten?
Das ist auch wieder sehr individuell. Ich bin aber generell nicht dafür, da Oversharing zu machen. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwie zu traumatisieren oder in irgendeiner Art und Weise da das Vertrauen irgendwie komplett durch absolute Transparenz dann doch einfach zu erschüttern. Also es geht nicht darum, dann vielleicht genau zu teilen, welche Fantasien man dann hat oder welche Vorlieben man hat oder was man sich mit dieser Person vorstellen könnte. Also man kann es schon in kleinen Babyschritten erstmal machen, sage ich jetzt mal. Ich fände es aber generell total wichtig, wie gesagt, dieses Warum zu hinterfragen und zu verstehen für sich selbst einfach erstmal, was vielleicht, woher diese Gedanken kommen und was man sich vielleicht von der Beziehung wünschen würde. Und solange vielleicht auch noch gar nichts in dem Sinne passiert ist, fände ich es auch total schön, genau das anzusprechen. Welche Bedürfnisse sind denn in irgendeiner Form zu kurz gekommen? Nicht als Vorwurf, nicht als, weiß ich nicht, du bist schuld und hast mich jetzt dadurch in die Arme von jemand anderem getrieben, sondern eher so ein, hey, mir geht irgendwie so dieses Gefühl, ab und zu mal was Neues zu erleben, so irgendwie einen Kitzel zu erleben, was Spannendes zu haben. Das geht mir aktuell total ab in meinem Leben. Ich habe da irgendwie das Gefühl, ich würde das total gern ausleben. Oder vielleicht sind es ja auch andere Dinge. Vielleicht ist es dieses geliebt, gesehen werden, begehrt werden, sich fühlen. Mir geht das total ab im Moment. Dieses Bedürfnis ist gerade überhaupt nicht erfüllt. Und ich finde, solche Gespräche regelmäßig zu haben und eben nicht, wenn man sich dann verliebt hat oder wenn dann ein Fremdgehen oder ein Betrug stattgefunden hat, sondern wirklich regelmäßig. Ich empfehle es Paaren total gern, macht so einen wöchentlichen Check-in. Schaut einfach mal, wie es euch jede Woche geht. Also jeder bekommt gleiche Sprechzeit, erstmal ein bisschen Wertschätzung, Punkt 1 und dann Punkt 2, so welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt worden. Und wenn man das so für sich immer wieder mal trainiert, einfach das Teilen von auch kleine Dinge, die man sich anders wünscht, dann übt man solche Gespräche und dann gibt es später auch mal Raum, das zu teilen. Weil sonst ist es natürlich ein Riesenbrocken und eine Riesenhürde, in so ein Gespräch reinzugehen und verständlicherweise für alle Seiten dann natürlich auch unglaublich schwierig und wirklich eine riesengroße Keule. Ja. Mhm.
Vielleicht dazu noch mal zwei Fragen. Wir sprechen auch im Podcast ganz, ganz viel darüber, dass man über seine Bedürfnisse sprechen soll. Mhm. Aber ich finde das gar nicht so leicht, sich einmal überhaupt bewusst zu werden, was sind denn meine Bedürfnisse und was möchte ich denn? Und dann auch eben darüber zu sprechen. Du hast gerade schon gesagt, man kann sich irgendwie wöchentlich treffen. Aber hättest du vielleicht ein paar Tipps, wie man besser über seine Bedürfnisse spricht? Also gibt es da irgendwie bestimmte Zeiten, bestimmte Orte? Ist es irgendwie gut, wenn man das plant? Ist es besser, wenn es spontan ist?
Mhm. Ja, ich finde das immer gut, wenn es geplant ist. Also das Schwierigste ist, wenn das so spontan passiert, wenn das Bedürfnis gerade verletzt wird oder wenn das Bedürfnis gerade total erfüllt ist oder man gerade total hohe Emotionen hat, weil gerade irgendwas passiert ist. Das ist so eigentlich immer der falsche Moment, weil dann hat man total erhitzte Gemüter und keiner kann da irgendwie wirklich gut und ich sage jetzt mal auch ruhig und in dem Wunsch, die Perspektive des anderen zu verstehen, irgendwie reagieren. Deswegen, ich bin total dafür, dass man sowas plant. Also ich bin großer Fan von so Routinen und das muss nicht wöchentlich sein, aber wenn man sich so eine Routine angewöhnt, am Sonntag nach dem Frühstück oder so einfach eine Runde rauszugehen, zu spazieren und dann dieses Gespräch immer zu führen oder weiß nicht, jeden Montagabend nach der Arbeit, dass man sowas noch irgendwie ansetzt, finde ich wichtig. Und man, es hört sich immer total unsexy an und macht ganz, ganz viel Arbeit. Und es ist auch Arbeit, aber ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Teil von Beziehungen. Beziehung ist Arbeit, auch Sex ist Arbeit und eine schöne Sexualität gestaltet ist Arbeit. Und deswegen finde ich schon, dass das sollte einem die Beziehung wert sein, dass man sich da ab und zu wirklich aus einem nicht eben total erhitzten Gemütszustand mit solchen Themen befasst. Und das ist was man langsam üben kann, wirklich so ein bisschen in sich reinzuspüren, auch zu gucken, was war denn die Woche, was vielleicht mir gefehlt hat? Was hat mir bei mir insgesamt gefehlt in meinem Leben, aber was hat mir in der Beziehung gefehlt? Was sind so die Dinge, habe ich mich nicht geliebt gefühlt, nicht gesehen gefühlt? Vielleicht ist auch meine Woche, die wunderschön war und wo man auch das teilen darf, aber langsam anfangen, solche nicht erfüllten Bedürfnisse zu teilen und vielleicht auch zu lernen, wie man Änderungswünsche ausdrücken kann, ohne dass der andere, die andere Person verletzt ist, finde ich super schön.
Ja, dass der Schritt dann vielleicht auch gar nicht so groß sein muss.
Ja, ja,
und da, dass man die Verletzung, die Verletzung, die tritt ja meistens nämlich dann ein, wahrscheinlich, wenn es eben nicht der normale nächste Schritt ist, weil man eh schon ständig im Austausch ist, sondern wenn es so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Ich muss da direkt einmal einhaken, weil ich dir total zustimme in allem, was du sagst. Und ich finde auch die Idee super, dass man sich wirklich so einen Rahmen setzt. Und trotzdem ist da natürlich die Stimme in mir, die jetzt sagt, ja gut, aber in der Realität ist es ja so, dass es immer im schlimmsten Moment aus einem herauskocht, dass die Unsicherheit oft eben in genau dem blödesten Moment kommt und dass dann in so einer doofen Situation manchmal dieses, was du auch sagst, dieses zu viel dann vielleicht auch schon sagen, was ja verletzend ist, dann, weil man sich irgendwie angegriffen fühlt, weil es dann vielleicht vorwurfsvoll in einem doofen Moment gekommen ist, dass sich das dann so entwickelt. Und das, ich glaube, das ist einfach oft dann doch, gerade wenn es dann zu so plötzlichen Gefühlsschwankungen kommt, unvermeidbar. Wie geht man denn dann damit um, wenn da wirklich diese Verletzung einfach gerade da ist und wenn die gerade diesen Rahmen, diesen festen Rahmen, den man sich setzt mit den Check-ins, wirklich einmal durchbrochen hat, was kann man dann machen?
Also ich bin trotzdem großer Fan von erstmal durchatmen und Pause machen, weil niemand inklusive mir, wenn mein Ärgernislevel, mein Stresslevel und all das hoch ist, es ist unglaublich schwer, sich an solche tollen Ideen und Regeln zu halten, wie man dann wie man dann wunderbar kommuniziert und dann nur noch Ich-Botschaften zu senden und wirklich zuzuhören und zu verstehen. Deswegen finde ich das auch einen Teil, der unter der Selbstverantwortung irgendwie auch fällt von Paaren, dann sich diesen Moment zu gönnen, irgendwie rauszugehen, erstmal Pause zu machen, ein bisschen versuchen runterzukommen. Wir wissen, es dauert mindestens 20, 30 Minuten, bis diese Hormone, die zum Beispiel so eine Stresssituation auslösen, bis die überhaupt aus dem Körper draußen sind, bis die wieder abgebaut sind, weil wir auf Normallevel ist, sich das wirklich gönnen.
Ja, krass.
Und eine Sache, die ich Paaren immer gern mitgebe, ist einfach so dieser Gedanke, ich weiß gar nicht, von wem ich das mal gehört habe, aber ich fand es so schön, dieser Satz, dass man als Paar, da kann keiner gewinnen. Und du kannst auch eben den anderen nicht verletzen, ohne dich selbst zu verletzen. Also, dass man sich immer wieder, in der Praxis mache ich das ganz oft, dass ich so sage, okay, stellt euch das Problem, weiß ich nicht, als kleines grünes Monster auf dem Tisch vor, aber extern, ja? Und ihr beide kämpft im schlimmsten Fall gegen dieses kleine Monster, aber nicht miteinander. Ihr seid das Team, das da kämpft. Und solche Dinge, wenn man zum Beispiel da wirklich, wirklich Schwierigkeiten damit hat, in solchen Momenten ruhig zu bleiben, sowas kann man sich dann auch tatsächlich sagen als Paar. Okay, lass uns gegen das grüne Monster jetzt angehen. Lass uns gegen die Eifersucht angehen. Lass uns gegen das Gefühl angehen, das da jetzt gerade hochkommt und gemeinsam eine Lösung finden. Also es ist nicht deine Eifersucht, es ist nicht dein Verliebtsein, es ist nicht mein Schuldgefühl, das ein Problem ist, sondern wir packen es auf den Tisch. Es ist die Schuld, die Eifersucht und so weiter. Und wir können da gemeinsam dagegen arbeiten. Das finde ich so eine ganz süße kleine Herangehensweise, die man immer wieder versuchen kann, zurückzugehen.
Mhm. Wenn wir jetzt schon bei diesem Thema Gespräche sind und Setting, was würdest du denn sagen, wie kann man denn dann am besten dieses Fremdverliebtsein ansprechen, beziehungsweise wenn man merkt, okay, in meinem Freundeskreis oder sonst irgendwie jemand, den ich kennengelernt habe, da entwickelt sich gerade was, was ein bisschen über dieses, okay, ich finde die Person ganz cool, hinausgeht. Und mal angenommen, man hat jetzt gerade diesen Sonntagsspaziergang. Also für mich, ich hätte total die Hemmung, das zu sagen, weil ich mir denken würde, irgendwie, also bin ich jetzt ein Arschloch und ist das nicht jetzt irgendwie voll blöd der anderen Person gegenüber? Also was wäre so deine Tipps, wenn man diese Gefühle hat? Wie kommuniziert man das am besten, so dass man die andere Person eben, ja, möglichst nicht verletzt?
Ich würde zu Anfang wirklich, bevor ich in dieses Gespräch reingehe, mir überlegen, was wünsche ich mir aus dem Gespräch? Also was wäre so mein Outcome? Was will ich überhaupt jetzt, da ich mich fremd verliebt habe? Ist das Ziel einfach transparent, das mit meiner Partnerperson zu teilen? Geht es darum, dass ich unseren Beziehungsvertrag neu aushandeln möchte, die Beziehung vielleicht öffnen möchte oder wenn sich... Ja, das finde ich so spannend, dieses Thema machen wir viel zu selten alle, aber finde ich total wichtig. Geht es darum, dass ich das neu aushandeln möchte? Geht es darum, dass ich entweder öffnen möchte oder eine schon bereits offene Beziehung vielleicht mit anderen Regeln ausstatten möchte? Möchte ich da irgendwie verhandeln? Um was geht es genau? Oder möchte ich vielleicht aus der Beziehung raus und wirklich mit der neuen Person, in die ich mich verliebt habe, eine Beziehung starten? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, das für sich selber klar zu definieren. Ich fände das nicht fair, diese völlige Ahnungslosigkeit einem Partner zu übergeben als Situation. Aber ich finde zumindest, das sollte man für sich selber geklärt haben, denn dann kann ein Partner auch reagieren. Ansonsten ist eine Partnerperson in genau dieser Situation und sagt, okay, aber was ist es jetzt? Ist es jetzt Worst-Case-Szenario, wir trennen uns? Ist es, du bist irgendwie was anderes? Was soll ich anfangen? Also, und das finde ich bei solchen Gesprächen total wichtig, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich mit diesem Gespräch erreichen?
Total guter Punkt, weil ich habe jetzt nämlich auch gedacht, man ist Hals über Kopf irgendwie überwältigt von seinen eigenen Gefühlen, konfrontiert dann den Partner oder die Partnerin damit. Das kann ja eigentlich nur nach hinten losgehen. Ja, deswegen total guter Punkt. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, und ich habe mich nämlich gerade gefragt, woran merkt man denn eigentlich, ob man jetzt wirklich Gefühle für jemanden hat, den man gerade kennengelernt hat, oder ist es einfach, wie ich das gerade meinte, man lernt jemanden in der Bar kennen und findet die Person auf einmal total cool, aber das ist ja, da kann man jetzt auch nicht von Gefühlen sprechen. Also ich hatte mich das gerade gefragt, ab wann kann man so sagen, okay, da bahnt sich was an.
Also im Prinzip, woran merke ich es, dass es wirklich ein ernstes Gefühl ist? Also ich würde sagen, das ist gar nicht so einfach, weil man es auch schwer für sich tatsächlich auseinanderwuseln kann, vielleicht auch diese Gefühle. Also ich habe da keine fixe Antwort darauf, wie man das für sich gestalten kann. Ich glaube, gerade wenn es einfach unglaublich viel Zeit im Kopf einnimmt, diese Gedanken an eine andere Person, und man da wirklich einfach immer wieder drauf zurückgeht, dann ist es schon was, wo man sich selber einfach Gedanken machen kann, wie man denn da weiterverfahren möchte. Und ich glaube, oft ist es einfach spannend, sich dann auch dran zu erinnern, dass es sich mit externen Personen vielleicht auch einfach kribbelnder, neuer oder spannender anfühlt als mit existierenden Partnern. Und dass es so ein bisschen in der Natur der Sache ist, diese Neuheit. Also es muss nicht unbedingt bedeuten, dass diese andere Person dann besser passt oder viel toller ist oder man die viel toller findet, sondern vielleicht ist es einfach nur dieser Aspekt, dass wir halt Neuheit wirklich positiv bewerten, gerade auch sexuell. Also sexuell ist Neuheit ein richtig großes Aphrodisiakum, das unsere Libido total hoch pusht. Und sich das auch so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Vielleicht ist es nur der Neuheitseffekt. Das finde ich da spannend, weil Manchmal natürlich man auch in solche Situationen gerät, wenn eben gerade in der bestehenden Paarbeziehung die Lust aufeinander vielleicht nicht mehr so groß da ist, also die sexuelle Lust aufeinander. Oder man sich da Sorgen macht, hey, nimmt das irgendwie ab? Wird das weniger? Warum wird das weniger? Dann ist es ja oft so, dass auch sowas passiert. Und da realistisch bleiben, sich überlegen, dass Neuheit immer einen extra Bonus hat. Das finde ich da auch richtig.
Die andere Person, die ist vielleicht gar nicht toller als man selbst, sondern vielleicht ist es auch einfach wirklich nur, sind es nur die Hormone der Neuartigkeit. Mhm. Ich fand ganz interessant auch an der Stelle, wie man damit umgeht, innerhalb einer Beziehung, wie man das auffängt. Weil das Ziel ist ja in den meisten Fällen jetzt nicht, man geht fremd und trennt sich und kommt mit der neuen Person zusammen. Das passiert natürlich auch und das kann auch vielleicht in Ausnahmefällen richtig sein. Aber in vielen Fällen ist ja das Optimum, man liebt eigentlich seine Beziehungsperson, seine Partnerin, seinen Partner und man will das irgendwie aufarbeiten, auffangen. Und jetzt ist meine Frage, die sich aus einer Zuhörer-Einsendung ergibt, kann man innerhalb einer Beziehung auch Liebeskummer gegenüber einer anderen Person äußern oder ist das egoistisch? Und bevor wir das beantworten, dachte ich mir, diese Frage passt so gut zu der Einsendung, dass ich die vielleicht einfach mal vorlese. Und zwar hat das Ellie geschrieben und sagt: Hey, ihr Lieben, ich habe mich tatsächlich nach einem Jahr exklusiver Beziehung mit meiner Partnerin in einen anderen Mann verliebt. Das war alles gar nicht so einfach. Erst einmal waren meine und seine Gefühle total stark. Er war in dieser Zeit auch in einer exklusiven Beziehung. Für mich war eigentlich erstmal klar, für ihn würde ich mich von meiner Partnerin trennen. Allerdings war dann recht schnell klar, dass das mit uns nichts werden wird. Er hatte sich für seine damalige Freundin entschieden. Und so hat mich meine Partnerin mit meinem Liebeskummer getröstet, was ehrlich gesagt auch etwas paradox ist. Aber nun gut, es gibt nichts, für das ich dankbarer sein könnte. Für mich war lange Zeit gar nicht klar, wie das mit mir und meiner Partnerin weitergehen soll. Wir waren danach in einer Schwebe zwischen Beziehung und Freundschaft. Das hat sich aber für meine Partnerin einfach falsch angefühlt, denn ihre Gefühle hatten sich ja gar nicht verändert. So ist das einige Zeit einfach dahingegangen. Zwischendurch hatten wir eine Beziehungspause, wir hatten eine offene Beziehung. Schlussendlich sind wir jetzt 5 Jahre später immer noch zusammen. Und ich bin unendlich froh, dass sie mir damals den Raum und die Zeit gelassen hat, die ich gebraucht habe. Denn vielleicht hört es sich jetzt für den einen oder die andere an, als wäre sie meine zweite Wahl gewesen. Doch ich habe noch nie einen Menschen so geliebt und vertraut wie ihr, nach all dem Auf und Ab. Wir wissen, wir können aufeinander zählen, wir sind da und daran wird sich erstmal nichts verändern. Egal, wer dazwischen funkt. PS, wir heiraten im Sommer.
Schön.
Wow. Ja, da hatte Ellie sehr, sehr großes Glück, auf eine Person zu treffen, die da so viel Selbstsicherheit und wahrscheinlich auch so viel Interesse an der Beziehung mit Ellie hatte, diese Zeit gemeinsam gestalten zu können und da dran zu bleiben. Das ist auch was glaube ich, viele andere Partner vielleicht nicht so erleben können. Und ich habe zwischendrin schon auch immer wieder gedacht, wie die Geschichte wohl ausgeht. Aber diese Transparenz, glaube ich, die beiden einfach sehr, sehr ehrlich und offen dann an den Tag gelegt haben, ist vielleicht das, was sie zusammenschweißt. Aber sehr, 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 sehr großes Glück da, an eine Partnerperson gelangt zu sein, die in solchen Momenten das auch aushält, diese Unsicherheit.
Ja. Ja, ich stelle mir es trotzdem natürlich extrem verunsichernd und auch frustrierend vor. Und meiner Meinung nach ist es vielleicht, also natürlich ist es super, wenn man das so auch auffangen kann und nicht nur in seiner Verletzung verharrt, weil, also ich kann mal so sagen, ich glaube, eine Opferposition oder in so einer Opferposition gefangen sein, das ist, glaube ich, immer einfach ein Lustkiller für alles. Außer das ist jetzt dein Kink. Aber trotzdem glaube ich, dass in dem Fall es auch schon die Verantwortung ist der Person, die sich fremd verliebt hatte, da so ein bisschen auch wieder die Sicherheit herzustellen. Und da würde mich interessieren, was kann man denn, wenn man das jetzt irgendwie durchgemacht hat, was kann man denn als Person, die sich da mal fremd verguckt hat, sagen oder tun, um sich seiner Partnerin, seinem Partner wieder anzunähern, der Person irgendwie zu zeigen, hey, ich will das und ich will, dass das klappt und vielleicht auch ja eine Verletzung überwinden.
Ja, ich wollte nur noch mal sagen, also ich bin bei dir, da wo ich so ein bisschen, bei Elli, wenn ich noch mal ganz kurz da nachhaken darf, wo ich so ein bisschen geschützt habe, war dieses, wo sie so überlegt hat oder wo es eigentlich schon klar war, dass sie sich für die andere Beziehung entschieden hat. Das finde ich so der Aspekt, der dann einfach wichtig ist in diesem Entscheidungsprozess, ist dann einfach noch mal zu gucken, okay, bleiben wir jetzt zusammen, weil wir Angst haben, weil irgendwie aus Pflichtbewusstsein oder sowas. Und das scheinen die beiden wirklich für sich so gelöst zu haben. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz von dem, was man tun kann als der Person oder als die Person, die sich fremd verliebt hat, wirklich der anderen Person eben auch Raum zu geben und den Gefühlen und Emotionen der anderen Person wirklich Raum zu geben und auch eine Offenheit zu zeigen, da wirklich auch eine Veränderung aufbauen zu wollen, im Sinne von, wie können wir es denn schaffen, dass diese Bedürfnisse, die bei mir dann in dem Fall nicht erfüllt sind, wie können wir die anders gestalten und wie können wir aber dein Gefühl nach Sicherheit und das Bedürfnis nach Sicherheit, wie können wir dem auch Raum bieten? Also diese Perspektive des anderen, dessen, der sozusagen dabei zuschauen musste, wie sich der Partner fremd verliebt, die wirklich wahrzunehmen, diese Ängste wahrzunehmen, das ist total wichtig. Und ich finde auch in dem Prozess Transparenz total wichtig, zu einem Extent. Ohne da jetzt zu traumatisieren, finde ich das total wichtig. Also es ist so ein, im Prinzip muss der andere Partner oder die Partnerin eben auch sehen, dass da eine Konstanz vorliegt, dass Dinge, auf die man vereinbart, auch im Alltag, dass die eingehalten werden. So kann eben langsam da auch wieder ein Vertrauen entstehen. Und ich glaube, dass auch Sexualität und Liebe, wie man sie dann ausdrückt, dass das auch eine große Rolle spielt.
Total.
Dass es auch darum geht, wie kann ich denn zeigen, dass die, auch wenn ich mich in eine andere Person verliebt habe, dass die Liebe zu dir unverändert ist, dass die da ist, dass die immer noch stark ist. Wie kann ich das formulieren? Und da geht es darum zu gucken, wie sende ich gerne meine Liebe. Also wenn ihr so Liebessprachen, egal wie heteronormativ dieses Konzept von Chapman ist, die Idee ist schon nicht schlecht zu gucken, wie kann ich es ausdrücken, dass es bei meinem Partner auch ankommt? Was braucht er da? Da wirklich diese Bedürfnis, dass man sich geliebt fühlt, dass das wirklich auch ankommt und ganz bewusst sich dafür Zeit nehmen, Zeit für die Beziehung, investieren in die Beziehung, nicht mit Geschenken unbedingt, sondern wirklich mit Zeit und Mühe, die man da reinsteckt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in solchen Momenten.
Ja, vielleicht einmal für alle, die dieses Konzept nicht kennen. Ich glaube, du spielst jetzt auf diese, kann man es Säulen nennen, also die Sprachen der Liebe, also das halt.
Love Languages.
Genau, manche fühlen sich gesehen und geliebt, wenn sie Geschenke bekommen, manche, wenn sie Quality Time mit ihrem Partner, ihrer Partnerin verbringen, wenn sie Wörter der Affirmation erhalten und so weiter. Finde ich natürlich, also das ist natürlich ein wichtiger.
Ganz kurz vielleicht. Ja. Dazu noch eine Frage, Lea, du meinst gerade, das wäre ein heteronormativ geprägtes Modell und das hätte mich mal interessiert, also inwieweit du das als heteronormativ sehen würdest.
Da beziehe ich mich eher auf den Autor und das Buch, das er geschrieben hat, als jetzt die Ideen ganz generell. Also die funktionieren für alle Geschlechter und alle Beziehungen, aber das Werk, wo er das veröffentlicht hat, finde ich teilweise ein bisschen schwierig. Aber die Ideen sind schön.
Da geht es vor allem um heterosexuelle Paare in seinem Buch.
Genau, also es ist halt aus einer sehr heteronormativen Perspektive einfach auch geschrieben. Was ich schade finde, aber es ist, wie gesagt, von der Idee, sich zu überlegen, wie kann ich ausdrücken, hey, du bist mir total wichtig, in einer Form, dass es beim anderen ankommt. Gerade in so einer Situation, wo es ein Fremdverlieben gab, wo diese Angst vielleicht auch einfach da ist, bin ich überhaupt geliebt vom Partner? Da finde ich das schon wichtig, dass man sich überlegt, hey, wie kann ich das ausdrücken, dass es auch ankommt beim anderen? Mir da ganz besonders einfach, und da finde ich diese Sprachen ganz, ganz wichtig. Ella hat es gerade so schön gesagt, manche Menschen mögen das ausgedrückt, die mögen verbalisiert das irgendwie hören. Andere brauchen Körperkontakt, kuscheln, um das irgendwie zu spüren. Die nächsten brauchen irgendwie vielleicht kleine Geschenke oder dass man sich Mühe macht und ihnen irgendwelche Dinge abnimmt. Das finde ich zum Beispiel auch ganz schön. Ich würde sagen, das ist meine Sprache der Liebe. Du kannst hier Dinge abnehmen und für mich erledigen. Das finde ich total schön. Und es ist halt oft auch anders.
Da gehe ich absolut mit.
Ja, und das ist halt oft bei innerhalb von einem Paar vielleicht ganz anders. Und dass man solche Dinge wirklich auch sich bewusst macht und in solchen Momenten wirklich auch Liebe sendet in der Sprache des Partners, dass es wirklich auch ankommen darf. Das ist glaube ich, gerade in so einem Moment total wichtig, weil einfach sehr, sehr wenig Liebe wahrscheinlich da gerade ankommt und sehr, sehr viel Verunsicherung da ist und dieses Bedürfnis einfach sehr, sehr groß ist.
Ja, eine andere Sprache der Liebe ist natürlich auch die Berührung. Mhm. Und da würde mich interessieren, gut, natürlich liegt das dann nahe, zu sagen, okay, es besteht eine Verunsicherung, ich nähere mich der anderen Person auch physisch wieder an. Das kann jetzt aber natürlich auch sein, dass irgendwie die Intimität innerhalb der Beziehung total auch gestört wird durch so einen Crush, den man da jetzt erstmal verarbeiten musste, den man vielleicht noch, wo man vielleicht auch noch dabei ist, das aufzuarbeiten. Da würde mich interessieren, was kann man denn tun, wenn diese Intimität einfach irgendwie total, wenn man dann nicht in die Gänge kommt, wenn beide, also das kann ja auch von beiden Seiten sein, stelle ich mir vor, dass halt entweder die Person, die total verletzt ist, die kann dicht machen oder auch andersrum, die Person, die verunsichert ist, die wünscht sich total, ja jetzt zeig dich doch mal und jetzt, jetzt berühre mich doch mal, jetzt zieh mich doch mal an dich ran und zeig mir, dass du mich willst und die andere Person, der fällt das dann aber schwer. Da würde ich gerne wissen von dir, wie man dann damit umgehen kann.
Ja, das kann oft so eine totale Drucksituation auslösen, genau wie du sagst. Also fast so ein bisschen auch ähnlich vielleicht dieser Situation, wenn man einfach unterschiedlich viel Lust hat in der Partnerschaft. Da gibt's immer unterschiedliche Dynamiken, die dann damit einhergehen. Und genauso kann das auch da sein. Und ich glaube, auch hier kann man, ich empfehle immer gerne Baby Steps. Und das finde ich auch in dem Prozess total wichtig. Oft ist es dann schon in so einem Setup, eigentlich, ich habe das mal von einem Paar in der Praxis gehört, die haben dann in der Küche zum Beispiel, wenn sie so aneinander vorbeigegangen sind beim Kochen abends, die haben sich schon gar nicht mehr berührt, da fand überhaupt gar keine Berührung statt. Also wir sprechen jetzt nicht von sexueller Berührung, es fand gar nichts mehr an Umarmung, an irgendwie Andeuten statt. Auf der einen Seite, weil man Angst hatte, bedeutet das, wir gehen jetzt gleich in irgendeine Sexsituation und damit sind wir beide irgendwie eigentlich überfordert. Und auf der anderen Seite, weil man dann einfach schon total, ja, eben Angst hatte vor Reaktionen, die da irgendwie da sind. Also ganz oft ist in solchen Situationen nicht nur sexuelle Berührung gar nicht mehr da oder super schwierig, sondern eben auch alle anderen Formen von Berührung. Und dann wäre so dieser Babyschritt, den ich total gern empfehle, wirklich Zeit für Berührung erstmal zu nehmen, bei der man ganz klar sagt, es geht jetzt nicht um Sex. Es geht jetzt nicht darum, dass wir danach sofort Sex haben. Wir vereinbaren vielleicht sogar, wird heute keinen Sex geben. Aber sich wieder Zeit zu nehmen, zu kuscheln, zu streicheln, vielleicht auch wirklich irgendwie eine Berührungsübung mal gemeinsam zu machen. Also irgendwie erstmal wieder so ein bisschen zueinander finden und überhaupt Berührung zuzulassen, bevor man dann in die sexuelle Berührung geht, die vielleicht einfach noch so unglaublich, ja, stressbehaftet ist.
Was würdest du in dem Kontext von einer Massage halten? Eben als Maßnahme, um sich irgendwie zu berühren, ohne dass es jetzt direkt so super sexual wird?
Das finde ich gut. Es gibt ja so eine Übung, die wir Sexologen sehr gern empfehlen. Und das ist im Prinzip eine Berührungs- und Streichelübung. Und ja, auch sowas kann man machen. Wie gesagt, mit dieser Vereinbarung, es passiert jetzt keinen Sex danach, weil sonst kannst du gar nicht diese andere Form von Berührung überhaupt genießen. Und B, es passiert in beide Richtungen. Also wieder wie beim Gespräch und beim Check-in, den wir vorhin gesagt haben, jeder darf mal empfangen, jeder darf mal geben.
Also auch gar nicht dieses, okay, ich bin jetzt das Opfer und ich bin der Täter und weil ich schuld bin, gebe ich dir jetzt was zurück, weil ich muss was wieder gut machen, sondern auch da ist quasi eigentlich in dieser Übung schon wieder diese Annäherung an der Augenhöhe. Das finde ich total spannend.
Ja, ganz genau.
Magst du die Übung vielleicht nochmal erklären oder so visualisieren?
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Also die Übung kommt eigentlich aus der Sexualtherapie, nennt sich Sensate Focus und hat normalerweise so 5 Schritte. Die kann man für ganz, ganz viele Dinge anwenden. Ist aus den 80er Jahren noch von Hartmann und Fithian. Und die Idee ist, dass man sich ganz langsam in diesen Berührungen von eben wirklich völlig unsexueller Berührung zum sexuellen Touch dann eigentlich vorschreitet sozusagen. Und die erste Stufe ist eben die man wunderbar auch begleitet machen kann, dass wirklich die eine Person eben 15 Minuten in der Rolle des Berührenden ist. Und man kann da noch so ein bisschen einen extra Twist mit reinpacken, dass es um das Thema Selbstfürsorge eben auch gehen darf, dass man in dem Moment, wenn man der aktive Streichler ist, so streichelt, wie man selber in dem Moment streicheln möchte. Mhm. Also wirklich das, was sich für den Streichler gut anfühlt. Dass man auch so ein bisschen rausgeht aus diesem, was will denn die andere Person jetzt gerade von mir? Wie will denn die andere Person gerade gestreichelt werden?
Also es geht gar nicht ums Pleasen.
Genau, sondern wirklich so sagt man, man vereinbart, dass man so streichelt, wie sich das im Moment für die streichelnde Person gut anfühlt. In dieser Übung gibt es dann immer so ein Vetorecht, dass die andere Person natürlich sagt, wenn sich irgendwas schlecht anfühlt und es kitzelt oder irgendwas schmerzt. Aber ansonsten darf der aktive Part wirklich und soll so streicheln, wie sich es in dem Moment gut anfühlt. Und eben nicht jetzt so als, ich versuche das zu machen, was der andere möchte. Oder, was man auch ganz oft macht, ich versuche jetzt beizubringen, wie der andere mich jetzt dann gleich zurückstreicheln soll. Und das sind auch so total schöne Sachen. In der Praxis arbeitet man da ganz viel mit, wenn man viel Informationen rauskriegt. Aber wenn man das jetzt einfach mal so mit Partner ausprobieren kann, dann ist es schon schön, auch mal zu sehen, schaffe ich das eigentlich, bei mir zu bleiben? Schaffe ich das so und an den Stellen zu streichen mit genau dem Druck, der sich für mich gut anfühlt und jetzt vielleicht nicht im Kopf des Partners zu sein, im Kopf der Partnerperson zu sein. Sowas kann total schön sein und diese Gegenseitigkeit finde ich auch einen wunderbaren, wie du es vorhin gesagt hast, so schön dieses auf Augenhöhe bleiben, finde ich einen schönen Aspekt davon. Und man kann es bekleidet machen, dass es wirklich auch erstmal überhaupt gar keinen sexuellen Charakter hat, um einfach wieder so ein bisschen diese Berührung und die Nähe zuzulassen und vielleicht da auch was Schönes wieder damit zu verknüpfen langsam.
Was würdest du denn sagen, was könnte man machen, wenn dieses Bedürfnis nach Nähe und nach Berührung, wenn das ein bisschen auseinandergeht? Du meinst ja schon, jeder tickt ja irgendwie anders, jeder hat eine andere Love Language. Was ist denn, wenn man feststellt, okay, du bist irgendwie total cuddly, du willst die ganze Zeit irgendwie Körperkontakt und ich jetzt irgendwie nicht? Es ist ja dann auch blöd zu sagen, okay, das ist jetzt einfach kein Match, das war's jetzt. Da wird man ja auch irgendwie einen Kompromiss finden können. Aber wie findet man den?
Das ist gar nicht so einfach. Du beschreibst das ganz richtig. Und manchmal ist es wirklich auch kein Match. Wir haben das jetzt die ganze Zeit so ein bisschen auch nicht thematisiert. Manchmal bedeutet ein Fremdverlieben auch wirklich das Ende einer Beziehung und eine Entscheidung, diese Beziehung dann auch zu beenden aus guten Gründen. Und bei solchen Themen wie ich brauche jetzt Nähe, das ist ja auch im Streit ganz oft so, dass Paare da ganz unterschiedlich ticken. Die eine Person möchte total viel Nähe, möchte irgendwie berührt werden, möchte gesagt bekommen, dass alles okay ist. Die andere Person will erstmal raus, in Ruhe gelassen werden, irgendwie durchatmen und so weiter. Und das ist in solchen Situationen total schwierig, das zu vereinbaren. Man kann genau da immer so ein bisschen, man kann versuchen, Kompromisse zu schließen und zum Beispiel dann sagen, okay, wenn nicht jetzt, wann können wir uns denn vereinbaren für sowas? Wäre das für dich okay, wenn wir uns heute Abend ein bisschen Zeit füreinander nehmen? Ich verstehe, dass es sich jetzt gerade vielleicht nicht richtig anfühlt, aber wollen wir das heute Abend mal probieren? Oder gibt es vielleicht einen anderen Zeitpunkt, der für dich irgendwie gut wäre? Also, dass man versucht, das nochmal zu probieren zu einem anderen Zeitpunkt, der für die andere Person besser ist. Wäre so das Erste. Aber ganz generell, wenn da die Bedürfnisse total auseinandergehen und gerade wenn es dann darum geht, wollen wir jetzt Sex haben oder nicht, das ist so das absolut Wichtigste, nicht Sex aus Pflichtbewusstsein zu haben oder weil man da jetzt irgendwas retten möchte oder weil man irgendwie sich schuldig fühlt oder das irgendwie machen möchte. Das sage ich als Sexologin auch einfach deswegen, weil das so der größte Lustkiller schlechthin ist, wenn man Sex hat, den man eigentlich nicht wirklich haben will. Und es geht ja darum, die Lust gemeinsam auch wieder zu finden und dieses Sex aus Pflichtbewusstsein oder wenn ich eigentlich überhaupt gar keine Lust darauf habe, das jetzt irgendwie zu machen, mit wirklich negativen Gefühlen in mir, es führt genau
auf
zu dem Gegenteil.
Fall.
Also das macht nichts besser. Ja.
Also ich glaube, das kennen natürlich auch beide Geschlechter. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass insbesondere weiblich sozialisierte Personen da sehr gut mit resonieren können, dass man oft gar nicht weiß, ist es gerade, will ich das gerade oder ist es gerade so ein Pflichtbewusstsein, weil man irgendwie ja Harmonie herstellen will. Angenommen, man ist wieder an dem Punkt, beide Personen wollen wieder miteinander Sex haben. Vielleicht ist es ein bisschen, sagen wir mal, ruckelig am Anfang. Man ist vielleicht noch nicht ganz wieder in seinem Rhythmus, in seinem Flow. Wie geht man denn dann damit um? Im besten Fall wahrscheinlich humorvoll. Aber ja, das kann ja auch dann wieder vielleicht so ein bisschen diese Unsicherheit dann doch wieder triggern und hervorrufen. Aber eigentlich wollen es beide. Eigentlich haben sie wieder Bock.
Deswegen eine total schöne Frage. Also ich würde zwei Möglichkeiten, wie man das angehen könnte, ansehen. Das eine ist wirklich so, Sex zu kreieren. Und das machen wir viel zu selten, nebenbei bemerkt, wirklich Sex kreieren, ganz bewusst, jetzt nicht irgendeinem Skript folgen, wie Sex auszusehen hat, sondern wirklich zu kreieren, das, was wir haben wollen, der eben möglichst wenig von diesem Druck hat, den man da irgendwie so hat. Damit meine ich zum Beispiel, dass man sagt, okay, dann haben wir jetzt keinen penetrativen Sex nach dem Muster, das wir immer hatten, sondern Was wir für uns heute als Sex definieren, ist, wir masturbieren beide nebeneinander, zum Beispiel. Warum sage ich das? Weil gerade so dieses Masturbieren, wo sich jeder auch so ein bisschen um sich selber kümmern darf und jetzt nicht unbedingt nur beim anderen ist, vielleicht so ein bisschen ein einfacher Zugang ist, um in diese Lust wieder reinzukommen. Es ist weniger druckbelastend, du musst nichts leisten, du kannst erstmal auch so ein bisschen bei dir bleiben. Du kannst dich anlehnen am Partner, trotzdem diesen Körperkontakt, das Gemeinsame spüren, aber es ist eine Sexualität, die vielleicht weniger druckbelastet ist. Das wäre so die eine Variante, so zu gucken, wo kommt der Druck her, wie kann man vielleicht Sex kreieren, der sich in dem Moment einfacher anfühlt, der sich richtiger anfühlt, der wirklich auch Raum für Lust bildet. Oder vielleicht ist es sogar dafür noch zu viel. Vielleicht ist es eher ein gemeinsames Fantasieren über irgendeine Geschichte, über die man gerne nachdenkt oder an aneinander reiben oder irgendwas, was sich in dem Moment einfach richtig und gut anfühlt, ist vielleicht noch nicht dieses Full-on-Programm ist, bei dem man irgendwie was leisten muss und wo es dann vielleicht auch noch darum geht, dass man sich vergleicht mit der potenziellen anderen Person, in die sich verliebt wurde. Mhm. Das ist so die eine Idee, also wirklich diesen Druck rausnehmen. Und das finde ich in solchen Momenten einfach total wichtig. Und das andere ist eben auch wirklich zu gucken, dass man Sexualität gestaltet, die sich wirklich richtig, richtig gut anfühlt, ganz generell. Und damit vielleicht auch nochmal für sich neu definiert, wie die Sexualität gestaltet werden soll als Paar. Also dass man vielleicht auch nicht einfach zum Standardprogramm übergeht, sondern einfach mal was Neues ausprobiert. Und Neues muss nicht irgendein Kink sein, muss nicht irgendwas völlig Verrücktes sein, sondern einfach so ein bisschen rausgeht aus dieser Routine, die man hatte, dass man nicht wieder so in diese alten Muster verfällt. Und vielleicht auch das, was man an diesem Fremdverliebtsein ja ganz oft so spannend findet, diesen Neuheitsaspekt, dass man den gemeinsam findet. Also kleine neue Dinge vielleicht auch so ein bisschen wieder einbauen, sobald man sich da bereit fühlt, wieder sexuell miteinander zu sein. Das, glaube ich, kann auch das so ein bisschen wieder einfangen.
Lea, wir würden gerne noch eine Zuhörernachricht vorlesen. Und zwar schreibt uns jemand von einer Erfahrung mit Fremdverlieben, die doch dann am Ende ein Happy End hatte. Und zwar schreibt ein Zuhörer: Meine Frau, 15 Jahre Beziehung, 5 Jahre Ehe und 2 Kinder, hat sich letztes Jahr in einen Arbeitskollegen verliebt und wollte diese Beziehung leben. Sie hat mir aber versichert, dass sie mit mir zusammenbleiben und alt werden möchte. Nicht nur wegen der Kinder, sondern auch wegen mir. Nach einiger Zeit habe ich ihr den Freiraum gegeben, weil sie mir wichtig ist und ich will, dass sie glücklich ist. Seitdem führen wir unsere Ehe weiter und ihre Beziehung zu dem Kollegen besteht ebenfalls. Dann schreibt er auch, dass es nicht immer leicht sei, denn es triggert Themen, die wir ohnehin hatten und manchmal ist es herausfordernd und nicht einfach, ihr Verhältnis für meine schlechte Laune verantwortlich zu machen. Trotzdem gibt sie mir nie das Gefühl, dass ich weniger wert bin oder sie mich verlassen will. Ich selbst habe keine weitere Beziehung, Dating-Apps waren frustrierend, daher konzentriere ich mich jetzt mehr auf mich selbst. Aber wenn sich etwas ergibt, bin ich offen dafür, natürlich mit ihrem Wissen und ihrem Einverständnis.
Schön. Ja, das finde ich auch schön. Das ist auch toll, dass sie sozusagen vorab, bevor irgendwas passiert ist, darüber gesprochen haben. Das finde ich, dass man da in der Verantwortung liegt als Partnerperson, da einfach vorab zu sprechen. Und ich finde, das ist ein total schönes Beispiel, dass man sagt, ja, wir verändern, wir hatten das vorhin in unserem Beziehungsvertrag, ja. Wir gucken uns den an und wir ändern den vielleicht. Ich finde es, vielleicht höre ich das jetzt so raus, diese Traurigkeit so ein bisschen dazwischen. Ich finde das immer schön, wenn Beziehungsverträge eben geändert werden oder ganz am Anfang aufgesetzt werden, nicht aus einem Gefühl von Angst oder Furcht oder verlassen werden oder vielleicht auch so ein fehlender Selbstwert, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, vielleicht muss ich das tun? Das finde ich total wichtig, sich da auch wirklich ehrlich zu hinterfragen, sondern wirklich im Idealfall, gerade wenn man sagt, ich möchte eine Beziehung öffnen, dann das aus positiven Gründen macht, weil ich finde das auch spannend. Ich möchte meine Sexualität auch anders ausleben. Ich finde das sexy, mir das vorzustellen, dass du mit anderen Partnern Sex hast oder was auch immer diese positiven Gründe sein können. Aber das finde ich total wichtig, wenn man so Entscheidungen trifft, dass man wirklich guckt, ist es jetzt aus einem negativen Grund, dass ich mich da jetzt irgendwie darauf einlasse oder ist es wirklich so positiv, weil ich ja wirklich Lust drauf habe. Und ich hoffe, dass das in dem Fall auch so war, dass da wirklich auch einfach eine Lust da war. Und ja, auch noch zu dieser Anekdote mit den Dating-Apps, das ist tatsächlich auch immer wieder spannend. Ich habe das öfter in der Praxis, wenn Paare, auch Langzeitpaare, irgendwann beschließen, die Beziehung zu öffnen und beide da richtig Bock drauf haben, dann ist es doch nochmal ein anderes Erlebnis, auf eine Dating-App zu gehen als männlich gelesener Partner, als der weiblich gelesene Partner. Das sind dann plötzlich völlig unterschiedliche Ausgangssituationen, wie das dann gestaltet werden. Auch wissen wir auch aus Studien, dass da natürlich ganz anders das Swiping-Verhalten ist und sowas. Deswegen ist es völlig...
Also meinst du es quasi, die Frau bekommt viel mehr Matches als
der Mann? Genau, also ich glaube, ich habe letztens so eine schöne Studie dazu gelesen, wie oft Männer sozusagen, also wenn ich spreche eigentlich immer als von Menschen mit Penis und Menschen mit Vulva, um dieses Männer-Frauen-Dings eigentlich zu vermeiden. Jetzt in solchen Studien ist das Problem, dass halt einfach immer nur, meistens dann sogar nur diese zwei Geschlechter abgefragt werden. Also wissen wir halt jetzt dann, okay, Männer machen das, Frauen machen das. Wir wissen das einfach nicht über andere Geschlechter. Das finde ich immer ein bisschen schade. Mhm. Aber ja, genau das meine ich. So dieses andere Swiping-Verhalten. Und dann ist ganz oft so auf beiden Seiten diese Lust da, so eine offene Beziehung auszuleben. Aber vielleicht ganz unterschiedliche Ausgangssituationen, wie man das eigentlich umgesetzt bekommt. Und das fand ich jetzt nochmal auch so mit so einem süßen Augenzwinkern, dass es manchmal, selbst wenn man diese Entscheidung trifft, gar nicht so einfach ist, das dann vielleicht auch, auch gleich umzusetzen. Ja.
Ja, wir haben noch zwei allerletzte Einsendungen, die wir gerne noch vorlesen würden. Eine Zuhörerin schreibt zum Thema Fremdverlieben. Mir ist das schon zweimal passiert und zweimal ein ganz schlimmes Drama. Ich muss dazu sagen, die Beziehungen waren schon kaputt, aber ich bin niemand, der sich schnell trennt. Man denkt halt immer, das wird dann schon wieder, aber man will das selbst nicht eingestehen, dass es dann vorbei ist. Also kam dann immer so zu Zeitpunkten ein Kerl um die Ecke, der mir Avancen gemacht hat. Und dann hat's geknallt. Ich habe dann immer versucht, gegen die neuen Gefühle zu kämpfen, das Alte aufrecht gehalten. Aber es war quasi jeder Moment, jedes Mal mit dem Partner gemeinsam im Bett liegen und Intimitäten, dass ich's gar nicht mehr genießen konnte. Leider sind die Beziehungen dann unschön geendet. Der Partner merkt, dass da ein anderer ist, der mich zum Strahlen bringt. Ich bin nun seit 10 Jahren glücklich mit dem ich damals fremdgegangen bin. Ich kann nun sagen, ich habe mein Gegenstück gefunden. Ich bin nicht stolz darauf, wie es damals lief und würde es in Zukunft definitiv anders machen.
Ja, ich glaube, da hört man auch nochmal so ganz klar aus, diesen, was wir in Studien immer wieder sehen, diesen Zusammenhang zwischen Fremdgehen und Beziehungszufriedenheit.
Ja.
Der ja in beide Richtungen eigentlich geht. Und das hört man da einfach nochmal ganz, ganz stark raus, dass die Unzufriedenheit davor und danach ja eigentlich da war und dann eigentlich nur noch sich verstärkt hat.
Mhm. Ja, das ist eigentlich nur noch so der letzte Grund und der war das, was eigentlich schon quasi entschieden war, nur eben ja sich auch nicht trauen, sich nicht eingestehen wollen.
Und das finde ich total schön, dass man dann auch in so einem Moment ehrlich ist und auch die Reißleine zieht und die Beziehung beendet, weil so ein Fremdverlieben kann eben auch Gründe haben. Und das haben wir am Anfang schon gesagt, dass es halt wichtig ist, warum passiert dieses Fremdverlieben? Warum passiert vielleicht dann auch ein Betrug, der damit einhergeht? Was fehlt mir in der Beziehung? Und das ist, gerade wenn sowas passiert, ist das ein wirklich guter Moment, um einfach so ein bisschen so ein bisschen Klarheit auch in die eigenen Gedanken mit reinzubekommen, in das eigene Beziehungsleben wieder mit reinzubekommen. Was hat gefehlt? Was ist vielleicht gar nicht so ideal an der aktuellen Beziehung? Und da entweder nachzubessern oder dann wirklich auch mal die Entscheidung zu treffen, okay, das passt nicht, das passt wirklich nicht gut, aber mit dieser anderen Person könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, und das, wie du schon sagst, das Ergebnis kann einfach immer unterschiedlich sein und muss halt immer dann angeschaut werden. Es schreiben, also die Leute haben auch wirklich, man hat gesehen, das Thema polarisiert, so weil die Antworten auch so wahnsinnig unterschiedlich waren. Manche Leute haben gesagt, nee, also es geht gar nicht, daran sieht man einfach, es läuft was wahnsinnig falsch. Andere haben gesagt, das fand ich auch ganz süß, das Zitat, danach ging es sogar besser, weil man dann eben weiß und schätzt, was man aneinander hat. Oder eine andere Person ist da ganz viel strikter und sagt, der einzige Weg daraus ist, Kontakt zu anderen Personen abbrechen und es fehlt dann etwas in der Beziehung und das muss man dann absprechen. Ja, also die Gründe sind sozusagen von A bis Z immer unterschiedlich. Wir kommen langsam zum Ende der Folge und zum Abschluss würde ich gerne noch eine weitere Einsendung vorlesen, die vielleicht so ein, ich sag mal, Mittelweg ist, wie man auf das Ganze blicken kann. Und zwar schreibt eine Zuhörerin, die Liebe zu meinem Freund hat ja nie aufgehört. Ich fühle nur immer sehr schnell und sehr intensiv, auch was reine Freundschaften angeht. Sobald ich Aufmerksamkeit bekomme, bin ich begeistert. Auch nicht gerade gut, aber so ist es halt. Mit meinem Freund bin ich mittlerweile fast 8 Jahre zusammen und da ist dieses typische Verliebtsein eh schon lange rum. Und es ist einfach eine viel tiefere und innigere Verbindung, für welche ich mich auch täglich aktiv entscheide. Wir sind durch dick und dünn gegangen und ich kann mir keinen besseren Mann an meiner Seite vorstellen. Da ist eine Fremdverliebtheit, wo man sich halt mal in jemanden verguckt, was viel zu oberflächlich ist, als dass es da irgendeine tiefere Bedeutung hätte. Ich denke mir einfach, dass ich ja schließlich viel liebe. Mein Freund, meine Eltern, meine Schwestern, gute Freunde, meine Haustiere. Da ist ein nervöses Kribbeln bei einem Menschen, mit dem ich ebenfalls auf einer Wellenlänge bin, oder eine Schwärmerei nichts anderes als ein Traum, den man mal ein paar Nächte hat, aber einfach nicht beeinflussen kann, bis man am nächsten Tag aufwacht und das macht, was man wirklich machen möchte. Ja, und was das dann ist, das ist dann eben immer unterschiedlich.
Also ich finde es erstmal super, dieses Level an Selbstreflexion finde ich da so toll in dieser Nachricht. Also dieses sich selber auch kennen und schon einschätzen können. Ja, das finde ich echt spannend. Und ich finde es auch so schön nochmal gezeigt, so dass dieser Hormoncocktail, dieser Kick, den man dann durch diese Aufmerksamkeit, die man bekommt und durch das Neue eben auch wieder, dass das gar nicht die Verbindung zu einer Partnerperson, mit der man schon sehr lange zusammen ist, in irgendeiner Art und Weise ersetzen möchte oder ja, sich da irgendwie dazwischen drängen möchte, sondern dass es eigentlich zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Und das so für sich rausgearbeitet zu haben, hey, bei mir ist es dieses Thema Aufmerksamkeit, das mir einfach total gut tut, und dieser Hormoncocktail, der dann einfach kickt, wenn da eine neue Person da ist, die mir total viel davon gibt, das finde ich richtig toll.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht eine schöne Art und Weise, wie wir aus der Folge vielleicht auch herauskommen, die ja wirklich jetzt einmal das ganze Spektrum der Gefühle abgedeckt hat. Mhm. Ja, an der Stelle erstmal danke an dich, Lea, dass du da warst. Es war mir, und ich glaube, ich kann für uns sprechen, ein absolutes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich werde auf jeden Fall diese Streichelübung mal ausprobieren. Die fand ich klang wahnsinnig spannend. Und ansonsten würde ich sagen, bei Lob, Kritik und Gäste wünschen, schreibt uns doch unter Oh Baby Podcast. Und wenn ihr das Gespräch jetzt auch so interessant fandet wie wir, dann schaut doch mal bei der lieben Lea vorbei auf Instagram unter sexcoach.berlin. Die hatte auch wahnsinnig viel interessanten Inhalt. Den Link zum Podcast, den verlinken wir euch, wie gesagt. Und genau, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Leute, wir nähern uns Dezember und wir machen unser Weihnachtsspecial. Das heißt, ihr könnt uns eure heißesten Geschichten, eure spannendsten Urlaubs-, Weihnachtsgeschichten, Wintergeschichten, Skigeschichten oder auch wirklich komplett unabhängig davon eure heißesten, ja, Sex-Stories, die ihr schon immer mal loswerden wolltet, schicken. Und wir werden die dann in diesem Podcast feierlich verlesen.
Ganz genau. Und nächste Woche gibt es wieder ein Quickie. Das heißt, wenn ihr irgendetwas schon immer von uns wissen wolltet, wenn ihr ein Problem in eurer Partnerschaft habt oder irgendwas zum Thema Sexualität, Liebe etc., dann schreibt uns sehr, sehr gerne und mit etwas Glück seid ihr dann schon im nächsten Quickie dabei.
Und damit sage ich danke, Lea, dass du da warst. Wer weiß, vielleicht kommen wir nochmal zusammen, denn ich fand es wahnsinnig lehrreich, wahnsinnig spannend. Und genau, an alle nochmal, schaut bei ihr vorbei. Wahnsinnig ein interessanter Podcast auch wirklich, kann ich nur allen ans Herz legen. Und ich würde mal sagen, bis zu den nächsten Folgen und eventuell auch nochmal einer gemeinsamen Folge zusammen, sage ich tschüssi und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, danke ihr beiden.
Tschüss. Oh,